ARD.
Hallo, ich bin Philipp und bevor ihr jetzt unsere heutige Podcast-Folge der JustizreporterInnen hört, habe ich noch einen wichtigen Hinweis. Kurz nachdem wir diese Folge aufgenommen haben, kam eine Shortlist für den Jura-Podcast-Preis 2025 von Jurios heraus. Unser Podcast, die JustizreporterInnen, ist dabei in der Kategorie 3 nominiert. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr jetzt gleich für unseren Podcast, für den Podcast-Preis 2025 abstimmt. Den Link dazu stellen wir euch in die Shownotes. Guckt es euch mal an, stimmt gerne für uns ab und jetzt viel Spaß bei der heutigen Podcast-Folge.
Die JustizreporterInnen, der Podcast rund ums Recht in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der JustizreporterInnen. Mein Name ist Philipp Ragnon, ich bin hier Reporter und Redakteur in der ARD-Rechtsredaktion. Und bei mir im Studio ist heute ein Gast, die schon lange nicht mehr hier war oder schon länger nicht mehr. Liv Hagmann, ehemalige Referendarin bei uns in der ARD-Rechtsredaktion, mittlerweile Rechtsanwältin. Und als Anwältin, hallo Liv.
Hallo Philipp, freut mich mal wieder hier zu sein.
Als du bei uns im vergangenen Sommer im Referendariat warst, da haben wir beide viel zum Thema dieser Folge recherchiert. Mhm. Das war der Klimawandel und vor allem das IGH-Gutachten, das Gutachten des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag, der das vergangenen Sommer vorgelegt hat. Heute geht es bei uns im Podcast nochmal um dieses Gutachten und um die Bedeutung von Klimaklagen insgesamt. Unser Thema heute, der Klimawandel vor den Gerichten, Chance oder Verzweiflung? Klar, der Klimawandel ist nämlich eine große Herausforderung und das ist jetzt nicht erst seit gestern oder vorgestern so und auch schon ein bisschen länger bekannt. Eben schon seit einigen Jahren und Jahrzehnten. Trotzdem nimmt, ist zumindest mein Eindruck, die Zahl der Klimaklagen und Urteile in den vergangenen Jahren zu. Neben dem Bundesverfassungsgerichts Klimabeschluss von 2021 war da unter anderem dieses IGH-Gutachten im vergangenen Jahr ein echter Meilenstein. Liv, so ein Gutachten, der Name sagt schon, ist ja kein Urteil, aber was hat das denn für einen Wert?
Ja, also in so einem Gutachten, das man in der Fachsprache Advisory Opinion nennt, da stellen die Richter des IGH ihre Rechtsauffassung dar. Mhm. Hier also dazu, inwiefern das Völkerrecht Staaten zum Klimaschutz verpflichtet. Weil es aber kein Urteil ist, können sie darin nicht bestimmte Staaten zu konkreten Klimaschutzmaßnahmen verpflichten. Und sie können auch nicht zum Beispiel jetzt einen Gerichtsvollzieher bei einem Staat vorbeischicken, der dann sagt, dass die Regierung mehr für den Klimaschutz tun muss.
Okay.
Dass das Ganze aber jetzt kein Urteil ist, heißt nicht, dass das Gutachten wertlos wäre. Ganz im Gegenteil, denn die Rechtsauffassung des Internationalen Gerichtshofs hat auf der ganzen Welt eine hohe Autorität. Und wie du ja eben schon gesagt hast, beschäftigen sich weltweit immer mehr Gerichte immer häufiger mit Klimaklagen. Und bei diesen Entscheidungen dürfte das Gutachten des IGH künftig schon eine große Rolle spielen.
Okay.
Nämlich immer dann, wenn sich die Richterinnen und Richter eben fragen, welche Klimaschutzpflichten sich eigentlich aus dem Völkerrecht ergeben. Dann werden sie wohl auf das Gutachten zurückgreifen.
Okay, wir wollen das gleich auch nochmal mit einem echten Klimarechtsexperten vertiefen. Nochmal kurz zurückgeblickt, ich erinnere mich noch, als dieses Gutachten da im Juli vergangenen Jahres vorgelegt wurde. Wir saßen da zu dritt in der Redaktion, du, ich und noch ein weiterer Kollege, Christoph Kehlbach, vor dem Livestream, in dem das Gutachten, die Verkündung gestreamt wurde. Und wir haben erstmal versucht, bei echt nicht so richtig guter Akustik und bei vielen Fachbegriffen die Bedeutung zu erfassen. Das Ganze wurde nämlich auf Englisch vorgetragen. Für mich war das echt herausfordernd, muss ich sagen. Dieses Gutachten haben aber zum Glück viele Leute und wir auch am Ende verstanden. Warum wurde dieses Gutachten denn schon im Vorfeld mit großer Spannung erwartet?
Das liegt zum einen daran, dass im Völkerrecht ganz viele Fragen zum Thema Klimaschutz noch sehr umstritten waren und sich viele Menschen und vor allem eben Juristinnen und Juristen erhofft haben, dass der IGH hier jetzt erstmals Klarheit schafft. Und der andere Grund ist, dass es schon ziemlich besonders war, wie das Thema Klimaschutz überhaupt zum IGH gekommen ist.
Das ist jetzt ein kleiner Spoiler, weil diesen Weg möchten wir gleich nochmal mit jemandem besprechen, der da hautnah dabei war, wie das zu diesem Gutachten gekommen ist. Vielleicht gucken wir uns einmal aber nochmal die wichtigsten Punkte an, die der IGH da in seinem Gutachten festgestellt hat, weil das war ja schon auch eine echte Überraschung. Sag doch mal, was waren so die zentralen Punkte aus deinem Blick?
Ja, also der IGH hat zunächst einmal festgestellt, dass der Klimawandel eine existenzielle Bedrohung darstellt und dass alle Menschen das Recht auf eine saubere Umwelt haben. Und daraus hat das Gericht dann eben abgeleitet, dass alle Staaten erhebliche Umweltschäden verhindern müssen und hierzu auch kooperieren müssen. Alle Staaten meint hier übrigens wirklich alle. Und zwar auch solche, die zum Beispiel das Pariser Abkommen oder andere völkerrechtliche Klimaschutzverträge überhaupt nicht unterzeichnet haben.
Okay.
Der IGH hat es damit begründet, dass diese Pflicht zum Klimaschutz schon aus dem ungeschriebenen sogenannten völkergewohnheitsrechtlichen Schädigungsverbot resultiert. Dass eben kein Staat einem anderen Staat erhebliche Schäden, und dazu gehören auch Umwelt- und Klimaschäden, zufügen darf.
Okay.
Und darüber hinaus haben die Richterinnen und Richter noch klargestellt, dass wenn ein Staat sich nicht daran hält und trotzdem Umwelt- und Klimaschäden verursacht, er diese auch wieder gut machen muss. Natürlich ist es bei solchen Klimaschäden immer sehr schwierig, konkret die Ursachen und Verantwortlichkeiten nachzuweisen. Aber nach dem IGH-Gutachten ist es zumindest denkbar, dass kleine, besonders vom Klimawandel betroffene Staaten Entschädigung von großen Industriestaaten verlangen können.
Und das ist natürlich schon auch bemerkenswert, weil gerade in Zeiten wie in den vergangenen Jahren, wo immer mehr Staaten teilweise sogar relativ offen Klimaschutz als nicht das Allercoolste wahrnehmen, Regierung, ist das schon echt ein bemerkenswertes Fazit oder Gutachten gewesen, was der IGH da vorgelegt hat. Dass der IGH dieses Gutachten vorlegen musste, das hat die UN-Generalversammlung beschlossen, und dafür hatten einige Studierende aus dem Südpazifik gesorgt. Das ist jetzt letztlich der Weg, wie es zu einem Gutachten kommt, den du gerade schon angedeutet hast. Die Geschichte bis zum Internationalen Gerichtshof erzählt der ARD-Dokumentarfilm Yumi. Yumi ist noch bis Mitte Februar in der ARD-Mediathek abrufbar. Liv, wir haben den Film vergangenes Jahr zusammengeschaut. Was ist dir da zentral in Erinnerung geblieben?
Ja, also mir ist vor allem in Erinnerung geblieben, wie sich wirklich diese am Anfang ganz kleine Bewegung aus Studierenden aus diesem pazifischen Inselstaat Vanuatu formiert hat und mit wie viel Motivation die ihr riesiges Ziel verfolgt haben, eben das größte Problem der Welt, den Klimawandel, vor das höchste Gericht der Welt, den IGH, zu bringen. Und gerade dieser Slogan ist mir da ganz besonders in Erinnerung geblieben.
Und hautnah begleitet hat diese Studierende eben der Filmemacher von Yumi, Felix Golenko, mit dem ich gesprochen habe, und wir hören mal rein ins Gespräch. Hallo Felix.
Hallo.
Felix, vielleicht nimmst du uns einmal mit. Was zeigst du in Yumi? Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben den Film vielleicht bislang noch nicht gesehen.
Yumi, The Whole World, ist ein 90-Minuten-Dokumentarfilm, wo es darum geht, den Pacific Island Students Fighting Climate Change dabei zuzusehen, wie sie versuchen, eine Mehrheit in der UN-Generalversammlung zu gewinnen.
Wer sind diese Menschen konkret, die du da begleitet hast?
Das sind Jurastudierende, die eben an der University of the South Pacific studiert haben, haben sich dort gefunden, haben zusammen eine kleine Organisation gegründet, die eben dieses Anliegen vorantreiben will, den Klimawandel wirklich vor das höchste Gericht der Welt zu bringen.
Was treibt die drei Studierenden, und die Gruppe ist ja noch größer, aber was treibt diese Studierenden an?
Ja, sie alle haben in unterschiedlicher, aber auch teilweise sehr ähnlicher Art und Weise schon ganz konkret den Klimawandel erlebt im Südpazifik. Sei es den Anstieg des Meeresspiegels, sei es über wirklich sehr intensive Zyklone, die ganz viel Zerstörung mit sich bringen, aber auch eben die Veränderung von Wetterphänomenen, Regensaisons, Trockenheiten und so weiter.
Und weil sie das so hautnah spüren, haben sie dann eine besondere Motivation, würdest du sagen? Hast du die auch irgendwie zu spüren bekommen? Wie war das greifbar für dich bei den Dreharbeiten?
Ja, das hat eine ganz andere Intensität. Also die haben quasi durchdrungen, dass es nicht nur theoretisch ist, was da auf uns zukommt, sondern die sehen jetzt schon die Zukunft, die uns mehr oder weniger in unterschiedlicher Form allen bevorsteht. Die wissen einfach, was in dem IPCC-Bericht drinsteht.
Was ist das für ein Bericht, der IPCC-Bericht?
Das ist im Prinzip die beste wissenschaftliche Quelle, die wir haben, wenn es um den Klimawandel geht.
Okay, und die wissen, was da drin steht, aber die wissen es nicht nur durch Lesen, sondern die spüren es quasi. Ist das deine Wahrnehmung?
Ja, die studieren, das muss man sich vorstellen, die studieren an einer überregionalen Universität und haben nicht nur die Erfahrungen aus dem eigenen Land, dort, wo man eben herkommt, sondern eben auch aus im Prinzip dem Ganzen, durch den Austausch dort an der Uni in der ganzen Region. Und zu ihrer Gruppe zählen eben auch Studierende aus Kiribati und Tuvalu. Und das sind eben zwei Korallenstaaten, die ja in wirklich mehreren Jahrzehnten schon als unbewohnbar unlösbar gelten und die jetzt schon wirklich die essentiellsten Probleme haben, sei es genug Trinkwasser zu haben, weil das Grundwasser versalzen ist und. Also sie sehen tagtäglich, was sie da erwartet und was vor allem ihre Kinder erwartet, nämlich eine teilweise Unbewohnbarkeit des Südpazifiks. Und dann ist natürlich die Frage, wie soll das weitergehen? Wo soll es überhaupt hingehen? Und eine dieser ganz zentralen Fragen war auch immer, was passiert denn mit Staaten, die ihre Landmasse verlieren?
Es braucht ja eine Staatsfläche, ne?
Genau. Und nur so kann überhaupt ein Staat sein. Und was passiert, wenn das eben wegfällt? Existiert dann der Staat nicht mehr? Und es waren ganz viele solche Fragen, wo sie letzten Endes dort im Rahmen ihres Studiums die Aufgabe bekommen haben, einen juristischen Weg zu finden, mit dem Klimawandel umzugehen. Und daraus ist eben die Idee entstanden, lass mal vor das höchste Gericht der Welt gehen und die Frage klären, was sind denn die Pflichten von Staaten hinsichtlich des Klimawandels und vor allem noch interessanter, was sind denn die Konsequenzen, wenn sie dem nicht nachkommen?
Das höchste Gericht der Welt, das ist der Internationale Gerichtshof, der am Ende sein Gutachten vergangenen Juli vorgelegt hat. Und der Weg von dieser Gruppe Studierender aus dem Südpazifik bis nach Den Haag, wo der IGH sitzt, das ist eine Graswurzelbewegung gewesen. Du zeichnest diesen wahnsinnig beeindruckenden Weg von dem ganz Kleinen hin bis nach ganz oben, also bis zum IGH, beeindruckend nach und begleitest die Studierenden da in deinem Film in Yumi. Mich würde aber interessieren, wie kam es dazu, dass ausgerechnet du als Filmemacher aus Ludwigsburg hier bei uns in Baden-Württemberg die Chance hattest, die Insulaner, die Studierenden darf aus dem Südpazifik so lange begleiten zu können?
Das begann im Prinzip alles damit, dass ich eben auch Familie auf Vanuatu habe. Und wir dort für einen Familienbesuch waren und mein Schiffsschwager, der eben aus Vanuatu kommt und dort Dozent an dieser lokalen Universität ist, mir seine Studierenden vorgestellt hat, weil ich eben auch auf der Suche war für ein Thema für meinen Diplomfilm an der Filmakademie Baden-Württemberg. Und ja, da kam eben dann eins zum anderen. Ich habe die ProtagonistInnen des Films nach und nach kennengelernt. Und ja, die Kurzfassung ist, wir sind einfach in Verbindung geblieben. Und ich hätte am Anfang niemals gedacht, dass sich das über so viele Jahre hinzieht. Und das haben die wahrscheinlich auch nicht gedacht. Aber ja, wir sind einfach dran geblieben. Und die haben es ja dann letzten Endes Gott sei Dank geschafft, diese Mehrheit auch zu erreichen. Also am Anfang nie jemand geglaubt hat, dass es überhaupt möglich ist. Und es hat ja dann tatsächlich auch eine Mehrheit gegeben, die in der Generalversammlung für eine Einstimmigkeit gesorgt hat. Also zum allerersten Mal in der Geschichte des Internationalen Gerichtshofs wurde er beauftragt mit so einer Mehrheit.
Ja. Und der Film endet dann noch, bevor der IGH das Gutachten vorlegt. Und trotzdem warst du dann hautnah dabei, als vergangenen Juli in Den Haag das Gutachten verkündet wurde und hast da wieder die Studierenden begleitet. Warst sogar vorher noch im Südpazifik unterwegs, da hatten wir dann noch Kontakt. Du hast für uns Bilder gedreht für unsere Berichterstattung. Als die Studierenden dann in Den Haag mitbekommen haben, was der IGH da vorlegt. Ich habe gesehen, die waren euphorisch regelrecht in den ersten Interviews. Jetzt ist das ein halbes Jahr her. Kannst du sagen, wie die heute darauf blicken? Ist die Euphorie, dauert die an oder ist die abgeebbt mittlerweile?
Also das ist ein wahnsinniger Durchbruch. Plötzlich geht's irgendwie weiter. Und das war auch eines der zentralen Dinge, die mir zum Beispiel Cynthia Hunui, die auch im Gericht gesprochen hat, in einem Interview erzählt hat, dass es letzten Endes bei dieser ganzen Kampagne und bei dem Verfahren und auch was dabei rauskommt, darum geht, die Hoffnung am Leben zu halten für ihre Leute. Und ja, ich meine, was wir jetzt schon erleben dürfen, es kamen natürlich immer Fragen auf, ne? Was bringt es überhaupt und auch was bringt jetzt dieses Gutachten letzten Endes? Und abschließend dieses Fazit können wir erst in einigen Jahren ziehen, wenn überhaupt, weil über manche solche Verfahren wird heute noch debattiert. Aber wir sehen zum Beispiel, dass in Australien ein lokales Gericht schon mal die Genehmigung für eine Kohlemine gekippt hat, aufgrund dessen.
Nach dem Gutachten jetzt in den vergangenen Monaten.
Genau. Jetzt geht es natürlich darum, wie nutzt man das? Ne? Als es 2019 losging, war immer die Rede, okay, die Mehrheit in der UN-Generalversammlung das ist das Ding, das große Ziel erstmal. Aber wir wissen alle, das ist nur Phase One, die erste Phase von dem Ganzen. Und dann kommt erst die zweite Phase, dass wir ein gutes Verfahren haben, ein gutes Ergebnis daraus. Und jetzt kommt quasi im Prinzip die dritte Phase. Und das ist den nächsten Marathon, den Sie laufen müssen, damit das in alle Teile der Welt getragen wird. Sie haben es jetzt auch zur jüngsten Klimakonferenz getragen und das steckt alles noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, aber es ist so weitreichend, so umfangreich, dass man überall mit nationalen Gerichten damit arbeiten kann, aber auch im Bereich der Klimakonferenzen und. Also wer weiß, was da noch kommt.
Vielen Dank, Felix, dass du mit uns gesprochen hast. Das war mein Gespräch mit Felix Golenko, Filmemacher, der in seinem Film Yumi den Weg der Graswurzelbewegung bis zum IGH-Gutachten vergangenen Sommer nachvollzogen hat und begleitet hat. Danke dir.
Danke euch.
Das war mein Gespräch mit Felix Golenko. Ihr könnt Yumi noch bis zum 11. Februar in der ARD-Mediathek sehen. Schaut es euch echt mal an. Ich finde, es lohnt sich. Über das Thema Klimawandel, Klimaklagen möchten wir jetzt mit einem echten Klimarechtsexperten sprechen. Wir sind verbunden mit Dr. Philipp Overkamp von der Universität Saarbrücken, der uns das Ganze nochmal rechtlich einsortieren kann. Er ist Habilitant im öffentlichen Recht an der Universität des Saarlandes und war wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht. Hallo, Herr Overkamp.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Hallo, auch nochmal von mir. Ja, Herr Overkamp, wie bewerten Sie denn jetzt die Ergebnisse des IGH-Gutachtens?
Ja, das IGH-Gutachten lässt sich zunächst mal als Paukenschlag begreifen. Und das wird unmittelbar klar, wenn man sich vor Augen führt, dass der Klimawandel eine internationale Herausforderung, ein globales Problem ist. Wir haben eine ganze Reihe an gerichtlichen Entscheidungen gesehen in der Vergangenheit, die sich auf einer nationalen Ebene mit dem Klimawandel auseinandersetzen, aber die immer natürlich diese Schwierigkeit haben, dass sie nur für einzelne Staaten Entscheidungen treffen können. Wenn jetzt ein internationales Gericht, und da ist der IGH die höchste Autorität, eine solche Entscheidung trifft, dann hat das schon vom Anwendungsbereich ein enormes Gewicht. Und dann ist es auch in der Sache spektakulär und weitreichend.
Was da genau oder was vor allem?
Ja, zunächst mal ist es so, dass die internationale Klimaschutzarchitektur vor dieser Entscheidung im Wesentlichen immer auf das Pariser Klimaschutzabkommen gestützt wurde. Das ist ein sogenannter völkerrechtlicher Vertrag, in dem Klimaziele festgelegt worden sind, aber eben auch ein Vertrag, den man beispielsweise einfach wieder verlassen kann. Der IGH sagt jetzt, nein, es gibt noch weitere Rechtsquellen, aus denen sich Klimaschutzverpflichtungen ergeben, denen man sich nicht so einfach entziehen kann. Das sogenannte Völkergewohnheitsrecht und die Menschenrechte zählt ja dazu. Der IGH zieht das Pariser Klimaschutzziel von 1,5 Grad nochmal scharf und er deutet auch an, dass es Haftungen von Staaten gegenüber anderen Staaten gibt für Schädigungen, die aus dem Klimawandel resultieren. Er spricht auch davon ganz konkret, auch das ist spektakulär, dass die einzelnen Staaten auch innerhalb ihrer jeweiligen Rechtsordnung gegen Unternehmen beispielsweise regulierend vorgehen müssen, die zum Klimawandel übermäßig beitragen.
Es ist ja häufig so bei Gerichtsentscheidungen, da gucken dann alle drauf, wenn es zu der Entscheidung kommt, wenn die verkündet wird. Hier war es auch so, das war eine große weltweite Aufmerksamkeit für dieses Gutachten im vergangenen Sommer. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, es ebbt dann doch aber auch sehr schnell wieder ab. Würden Sie sagen, hier ist das etwas, dieses Gutachten, das wird auch in Zukunft noch viel Beachtung finden? Oder ist das letztlich auch eine Momentaufnahme gewesen?
Nein, das wird ganz sicher jetzt erstmal für einige Jahre sehr prägend wirken. Es ist ja so, dass die mediale Berichterstattung natürlich anlässlich der Entscheidung stattfindet und dann auch wieder verschwindet. Die Entscheidungszeiträume in der Juristerei, im gerichtlichen Kontext sind natürlich ganz andere. Da dauern Verfahren viele, viele Jahre und dann kann es auch einige Jahre dauern, bis man erst wirklich das Ausmaß begreifen kann, mit dem sich eine solche gerichtliche Entscheidung auf die verschiedenen Rechtsordnungen niederschlägt. Insofern ist es gar nicht so überraschend, dass wir jetzt in den nächsten letzten Monaten außer eben wissenschaftlichen Stellungnahmen zu dem Thema noch gar nicht so viel Konkretes gesehen haben. Das wird sich aber in den kommenden Jahren ganz sicher ändern.
Wir bleiben nochmal bei den Auswirkungen des IGH-Gutachtens. Im vergangenen November, also ein paar Monate nachdem der IGH sein Gutachten verkündet hat, hat ja die COP, also die Weltklimakonferenz in Brasilien stattgefunden. Hat denn das Gutachten dort schon eine Rolle gespielt und wenn ja, welche?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten, wenn man sich nur die Dokumente, die Abschlussdokumente anschaut, denn da taucht das Gutachten überraschenderweise, mag man meinen, nicht auf. Und tatsächlich ist es ja auch so, ich habe es gerade geschildert, das Gutachten des IGH ist ziemlich ambitioniert in Sachen Klimaschutz. Den Ergebnissen der COP, den Abschlussdokumenten, wird gemeinhin vorgeworfen, recht unambitioniert zu sein, also ein ziemlich augenscheinlicher Widerspruch. Jetzt ist es aber auch so, dass eine Stellungnahme des IGH eben auch im internationalen Kontext, auch im politischen Kontext als eben gewichtige völkerrechtliche Stimme erhebliches Gewicht hat. Und insoweit kann man sicher sein, dass innerhalb der Verhandlungen, die im Rahmen der COP geführt wurden, im Rahmen der Klimakonferenz geführt wurden, das Gutachten des IGH ein Argument für starken Klimaschutz geliefert haben wird. Und wenn man sich jetzt die Abschlussergebnisse mal genau ansieht, dann finden wir natürlich da schon eine ganze Reihe an Forderungen, die sich auch decken mit dem Gutachten des IGH. Also etwa die Forderung nach nationalen Klimazielen, die ehrgeiziger sind, die Aufforderung zur weltweiten Kooperation, die der IGH auch sehr, sehr stark macht in seinem Gutachten. Der Fokus auf Anpassung auch an die Folgen des Klimawandels, auch der wird vom IGH schon erwähnt. Insofern ist vielleicht dieser erste Befund, dass es überhaupt keine Rolle oder dass es nur eine sehr geringe Rolle gespielt haben kann, etwas zu weitgehend. Aber wir sehen natürlich ja auch eine Diskrepanz zwischen dem Völkerrecht und der dann am Ende politischen Verhandlungslösung im Rahmen der COP.
Wir wollen jetzt den Blick mal etwas weiten. Klimawandel spielt immer häufiger vor Gericht eine Rolle. Zumindest ist das mein Eindruck. Da gab es in den vergangenen Monaten und Jahren mehrfach Entscheidungen oder Verhandlungen. Ein ganz zentraler war der am Bundesverfassungsgericht hier in Karlsruhe, der sogenannte Klimabeschluss 2021. Welche Rolle spielen solche Klagen, Klimaklagen mittlerweile? Also wie verbreitet ist das?
Ja, das ist gar nicht, der Grad der Verbreitung ist gar nicht so leicht einzuschätzen, weil der Begriff Klimaklage ja erstmal etwas schillernd ist, aber nicht klar juristisch definiert ist. Gemeinhin versteht man jedenfalls solche Verfahren darunter, die darauf abzielen, dass man am Ende ganz klar ein Mehr an Klimaschutz hat. Also Klagen von Umweltverbänden, die dann auch von der Presse stark begleitet werden. Aber wenn man dann noch hingeht und sich auch Klagen gegen konkrete klimaschädliche Maßnahmen ansieht, dann geht das global in die Tausende. Es spielt natürlich in der Presse eine große Rolle, weil viele dieser Verfahren sehr, sehr presseträchtig sind, aber es spielt auch in der Rechtslandschaft eine erhebliche Rolle. Das hat natürlich einfach den Grund, dass das Klimaschutzrecht nach juristischen Maßstaben gesprochen ein ziemlich neues und junges Phänomen ist und dass diese Gerichtsentscheidungen dazu beitragen, das zu erschließen, Maßstäbe zu entwickeln.
Kurz, wenn ich da einhaken darf, juristische Maßstäbe, was heißt das?
Es ist so, dass der Klimawandel ja überall auf der Welt letztlich das gleiche Phänomen ist, aber dass er einige Schwierigkeiten aufweist, die wir mit unseren traditionellen Rechtsverständnissen gar nicht so gut in den Griff kriegen. Zum Beispiel Kausalbeziehung. Ja, es emittiert eine Fabrik auf einem Kontinent und die Folgen treten irgendwo anders auf der Welt ein. Das ist ein sehr, sehr mittelbarer Zusammenhang, zumindest im ersten Moment. Und unsere Rechtsordnung und die Rechtsordnung überall auf der Welt sind beispielsweise darauf angelegt, mit sehr klaren Kausalbeziehungen zu operieren. Wir haben natürlich immer noch, nicht über die Existenz des menschengemachten Klimawandels, aber in Details wissenschaftliche Unsicherheiten, mit denen man umgehen muss. Wir haben immer noch die Frage, ist das jetzt eine Verantwortung privater, ist das eine Verantwortung der Staaten? Also es gibt hier eine ganze Reihe an offenen Fragen, die sich in allen Rechtsordnungen in ähnlicher Art und Weise stellen. Auch die Frage, wie gehen wir mit den Rechten künftiger Generation oder zukünftig lebender Menschen um? Also ein ganzes Bündel an spannenden Fragen, die aber erst anhand dieses tatsächlichen Problems jetzt beantwortet werden können und beantwortet werden müssen. Und da gibt es eben von verschiedenen Gerichten verschiedene argumentative Versuche, weil es eben keine einheitliche globale Rechtsgrundlage für diese Herausforderung gibt.
Sie haben ja jetzt gesagt, dass die Gerichte in den letzten Jahren schon dazu beigetragen haben, Maßstäbe eben für das Klimaschutzrecht zu entwickeln. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen konkreter darstellen, welche Anforderungen oder welche Voraussetzungen für zum Beispiel solche Schadensersatzprozesse wurden denn da jetzt gerichtlich festgemacht sozusagen?
Schadensersatz ist tatsächlich ein relativ spezielles Thema. Das ist juristisch noch in den Kinderschuhen und wir müssen natürlich jetzt auch immer gucken, über welchen Rechtskreis reden wir. Reden wir es über das deutsche Recht, über das Recht eines anderen Staats, reden wir es über das europäische, über das internationale Recht. Gerade angesprochen haben wir zum Beispiel schon den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts. Da wurde letztlich die staatliche Klimaschutzverpflichtung, die ergibt sich aus dem Grundgesetz, aus Artikel 20a, das ist die sogenannte Staatszielbestimmung Umweltschutz, operationalisiert, indem man hingegangen ist und das Ganze mittelbar zumindest an ein Emissionsbudget geknüpft hat.
Okay, jetzt wird es sehr technisch.
Ja, sorry.
Reden Sie weiter nur zu, aber erklären Sie es mir bitte, weil sonst bin ich hier gleich lost in meinem Podcast.
Sehr gern. Man hat es an ein Emissionsbudget geknüpft, das heißt, man hat letztlich sich angesehen, nach wissenschaftlichem Kenntnisstand, wie viel Emissionen kann die Menschheit noch ausstoßen, bevor man gewisse Schwellenwerte im Weltklima erreicht. Das ist typischerweise das 1,5 Grad Ziel aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Und diesen Wert kann man dann auch wieder auf eine nationale Ebene runterbrechen und dann schauen, wie viele Emissionen stehen uns in der Bundesrepublik Deutschland verfassungsrechtlich noch zur Verfügung. Das ist zum Beispiel ein Maßstab, der natürlich ganz stark ist, weil man aus so einer, ich sag mal, vagen Umweltschutzpflicht eine ganz konkrete, fast schon Zahlenwert ableitet.
Und jetzt haben wir nochmal vertieft über den Klimabeschluss hier aus Karlsruhe gesprochen. Welche Verfahren gab es denn da in Europa und Deutschland, vielleicht auch auf internationaler Ebene sonst schon in den vergangenen Jahren rund ums Klima und den Klimawandel?
Ja, eine ganze Reihe, die lassen sich hier auch nicht alle aufzählen, aber schon auf internationaler Ebene, also auf einer völkerrechtlichen Ebene, ist dieses IGH-Gutachten, über das wir gesprochen haben, nicht das erste. Wir haben vorher schon Gutachten des Internationalen Seegerichtshofs und des Interamerikanischen Menschengerichtshofs aus den letzten beiden Jahren, die in eine ähnliche Richtung zumindest gehen. Wir haben auf einer Ebene der Europäischen Menschenrechtskonvention die Entscheidung des EGMR zu den Klimaseniorinnen. Das ist eine Entscheidung zum Schweizer Recht, die aber Aussagekraft für alle Mitgliedstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention, da zählt Deutschland auch zu, hat.
Warum?
Weil die Aussagekraft letztlich ja in der Auslegung der europäischen Menschenrechte besteht. Und diese europäischen Menschenrechte gelten nicht nur in der Schweiz, sondern für alle Staaten, die dieser Europäischen Menschenrechtskonvention beigetreten sind.
Welche Verfahren gab es noch auf internationaler Ebene? Ich hatte sie gerade unterbrochen.
Kein Thema. Es gibt auf der Ebene der Europäischen Union, da schaut man immer so ein bisschen hin, weil da tatsächlich gar nicht so viel passiert ist. Da gab es das sogenannte Cavallo-Verfahren, da hat der Europäische Gerichtshof, aber die anderen Verfahren, über die wir jetzt gesprochen haben, waren ja tendenziell eher erfolgreich. Da hat der Europäische Gerichtshof relativ klar gesagt, im Jahr 2021 schon, dass einzelne Personen sich nicht gegen die Gefahren des Klimawandels wenden können. Ob das heute noch so Bestand hätte, wird man sehen müssen, wird die Zukunft zeigen. Auch das ist aber ein viel beachtetes Verfahren. Natürlich auch Relevanz für Deutschland, weil wir natürlich auch Mitglied der Europäischen Union sind.
Sie haben ja jetzt vor allem Verfahren dargestellt, wo es darum ging, inwiefern Staaten zum Beispiel eben durch Klimaschutzgesetze verpflichtet werden können, mehr zum Klimaschutz beizutragen. Wie sieht es denn aus mit Klagen, zum Beispiel gegen Unternehmen, die sehr viel CO2 ausstoßen? Gab es da auch Verfahren?
Ja, das ist gewissermaßen eine andere große Säule, die auch, denke ich, in den letzten Jahren noch mal stärkere Aufmerksamkeit erfahren hat. Und auch da gibt es eine ganze Reihe an Verfahren, auch wenn es nicht ganz so viele erfolgreiche Entscheidungen gibt, wie bei diesen Staatenklagen, nenne ich es mal, die Sie gerade angesprochen haben. Ganz prominent gibt es in den Niederlanden das Shell-Verfahren, das sich darauf gegen den Shell-Konzern richtet, als sogenannten Carbon Major, also als ein Konzern, der für einen signifikanten Anteil der globalen CO2-Emissionen verantwortlich ist. Und jetzt noch sehr frisch, auch aus dem letzten Jahr, gibt es in Deutschland die Entscheidung des OLG Hamm in Sachen Juja. Das ist ein peruanischer Bauer, der sich gegen den RWE-Konzern gewendet hat und den für die Kostenfolgen für Klimaschutzmaßnahmen, der wohnt am Fuße eines Gletschers und befürchtete eine Überflutung infolge der Gletscherschmelze, und er wollte für die Kostenfolgen in Anspruch nehmen.
Aber hat verloren. Warum ist das dann trotzdem ein wichtiges Verfahren aus Ihrer Sicht?
Das liegt an der juristischen Begründung, und da sieht man auch so ein bisschen eine Grundstruktur des Klimaschutzrechts. In der Sache hat das Gericht da gesagt, wir sehen die Gefahr für dein konkretes Eigentum, also für dein Grundstück, nicht für hinreichend dargelegt. Aber das Gericht hat auch Sagen darüber getroffen, wie die Haftung von Unternehmen in Sachen des Klimawandels generell ausgestaltet ist. Und da kann man sich natürlich auf den Standpunkt stellen juristisch und sagen, alles, was so ein Großkonzern in seiner Tätigkeit macht, ist ja in irgendeiner Form legal. Das sind ja genehmigte Fabriken, genehmigte Geschäftstätigkeiten, also nach öffentlichem Recht legale Unternehmungen. Das OLG Hamm hat jetzt gesagt, das ändert nichts an der Haftbarkeit nach allgemeinem Zivilrecht und hat quasi das Zivilrecht daneben gestellt. Und das ist eine bedeutende Aussage, die so auch im globalen Kontext neuartig und einzigartig ist. Also insofern ein sehr bedeutendes Verfahren. Inwiefern das andere Gerichte übernehmen, inwiefern andere Gerichte dem folgen werden, das wird die Zukunft zeigen.
Das war jetzt ein zivilgerichtliches Verfahren. Wenn man sich gegen behördliche Maßnahmen wenden möchte oder sie vielleicht auch erzwingen möchte, dann gibt es tendenziell den Weg vor die Verwaltungsgerichte. Beschäftigen die sich auch schon mit Klimawandel in irgendeiner Form? Also sind Ihnen da Verfahren anhängig oder schon abgeurteilt bekannt?
Ja, auch da gibt es eine ganze Reihe an Verfahren ganz unterschiedlicher Natur. Es gibt erstmal Verfahren, die man auch ganz klassisch als Klimaklagen begreift, auf den Erlass beispielsweise eines Klimaschutz-Sofortprogramms, wo dann Bundesbehörden verklagt werden und letztlich dazu angehalten werden sollen, strengere Klimaschutzziele sich zu setzen. Da ist so eine gewisse gewisse Parallelität zu dem zu sehen, was wir gerade schon angesprochen haben in Sachen Bundesverfassungsgericht, wo es ja auch gegen die Bundesrepublik Deutschland ging und wo es ja letztlich auch um Klimaschutzzielsetzungen ging im weiteren Sinne. Es gibt aber natürlich auch Verfahren, die man, wenn man will, auch unter den Topos Klimaklagen fassen kann, wo es um Einzelmaßnahmen geht. Also wo beispielsweise eine klimaschädliche Tätigkeit genehmigt wird von einer Behörde. Nehmen wir mal eine Fernstraße, auf der dann Autos fahren und CO2 ausstoßen oder auch irgendein Rohstoffabbau. Und gegen den sich dann gewendet wird, unter anderem mit dem Argument, dass diese Tätigkeit klimaschädlich ist. Auch das kann man, wenn man das so ein Bild runterfallen, und man könnte sogar noch weiterziehen und sagen, naja, was ist denn mit Klagen, die auf klimafreundliche Infrastrukturvorhaben gerichtet sind, also beispielsweise in die Richtung von Windenergieanlagen. Das sind natürlich Verfahren, die typischerweise aus ökonomischem Interesse geführt werden, aber auch da kann man natürlich mit guten Gründen sagen, am Ende nützt es natürlich dem Klima. Und auch das sind verwaltungsrechtlich die Verfahren, die geführt werden, wo natürlich die spezifischen Rechtsfragen, um die es geht, dann gar nicht mehr so in diesem allgemeinen Klimaschutzrecht liegen, sondern sehr stark in den Feinheiten des besonderen Verwaltungsrechts, also Emissionszulassungsrecht, Fachplanungsrecht und so weiter.
Wenn Sie auf die Auswirkungen des Gutachtens vielleicht auch hier in Deutschland schauen, sind die aus Ihrer Sicht rechtlich oder doch vor allem politisch?
Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil wir uns natürlich im Klimaschutzrecht oder im Klimaschutzbereich gerade auf diesem Level in einem Bereich bewegen, der gleichermaßen das Recht und die Politik betrifft. Ich würde meinen, es ist zuallererst mal ein juristisches Dokument, und aus der Perspektive eines deutschen Gerichts, egal ob es jetzt das Verfassungsgericht, ein Verwaltungsgericht oder ein Zivilgericht ist, ist der Entscheidungsmodus natürlich immer der des Rechts. Und da sind es dann auch rechtliche Auswirkungen. Auf der anderen Seite liefert natürlich so ein völkerrechtliches Gutachten auch im Kontext internationaler diplomatischer Beziehungen entsprechenden Handlungsbedarf, entsprechenden auch Begründungshilfen, wenn man ambitionierteren Klimaschutz international durchsetzen will. Und auf dieser Ebene ist es dann natürlich auch eine politische Dimension, die ganz stark wird. Aber ich glaube, das ist so ein Dualismus, der das gesamte Klimaschutzrecht mehr oder weniger prägt, dass wir natürlich immer darüber sprechen, wo liegen die Grenzen von Recht und von Politik.
Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen rauszoomen, ein bisschen weg von dem konkreten IGH-Gutachten, uns mit den Klimaklagen beschäftigen. Welche Bedeutung haben denn solche Klimaklagen jetzt generell tatsächlich im Kampf für den Klimaschutz, im Kampf gegen den Klimawandel? Sind sie ein effektives, vielleicht sogar das effektivste Werkzeug für Klimaaktivisten, um ihre Ziele auch in die Realität umzusetzen?
Ich glaube, das hängt sehr vom Ziel ab. Und in der Gesamtheit darf man schon sagen, dass diese Klimaklagen mit Sicherheit einen wesentlichen Effekt haben, dass diese Klimaklagen wesentlich zum Klimaschutz beitragen in verschiedener Hinsicht. Einerseits natürlich, weil, da haben wir schon drüber gesprochen, juristische Maßstäbe geschaffen werden. Andererseits auch, weil diese Verfahren natürlich, und da reden wir jetzt wieder über Recht und Politik, als Plattform dienen für die Vermittlung politischer Forderungen. Selbst wenn man in so einem Verfahren verliert, hat man natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit. Man kann auf gewisse Notstände, auf gewisse Problemlagen hinweisen. Und das ist natürlich auch eine Funktion von Klimaklagen, die von Umweltverbänden ganz stark genutzt wird, die sich ja gar nicht im Erfolg oder Misserfolg einer solchen Klage messen lässt. Und zuletzt ist, glaube ich, ein Effekt, der sich auch nicht wirklich messen lässt, aber der spürbar sein dürfte, dass solche Klimaklagen, und da haben wir auch schon drüber gesprochen, inzwischen sehr, sehr häufig vorkommen und dadurch auch eine gewisse disziplinierende Wirkung mit Sicherheit haben. Denn weder als Politikerin, als Politiker noch irgendwie als Unternehmen möchte ich mich jetzt auch einer Klage ausgesetzt sehen und dann ökonomische und aber auch politische Ressourcen darauf aufwenden müssen, vielleicht an Akzeptanz verlieren, weil ich mich in so einem Verfahren verkämpfe. Insofern achte ich möglicherweise von vornherein darauf, dass ich mich da nicht angreifbar mache, indem ich gewisse Klimaschutzstandards einhalte oder setze. Und das ist ein Effekt, der, glaube ich, ganz wirkmächtig ist. Mhm. Ich möchte aber an der Stelle zu bedenken geben, dass diese Vorstellung, dass Gerichte nun all das tun, was der demokratisch gewählte Gesetzgeber nicht tut, weil er kurzfristig in Zyklen von Legislaturperioden möglicherweise vor allem denkt, dass diese Vorstellung auch zu weit geht. Denn natürlich gibt es im Staat der Gewaltenteilung Grenzen und Entscheidungen, die Gerichte nicht mehr treffen können. Gerichte können kein vollständiges Klimaschutzprogramm schreiben im Sinne von verschiedensten Abwägungen und der Verteilung von Emissionslasten und die Verteilung von Freiheitschancen und von all dem, was der Klimawandel so mit sich bringt, kleinteilig vorgeben, also irgendwelche Maßnahmen schaffen. Das bleibt Aufgabe des demokratischen Gesetzgebers. Deshalb würde ich meinen, das effektivste Mittel, um die Frage zu beantworten, ist immer noch der politische Weg. Aber die Klimaklage ist natürlich trotzdem ein Instrument von hoher Relevanz.
Ja, ich glaube, wir haben gesehen, dass das Thema Klimaklagen sowohl rechtlich als auch tatsächlich ein hoch komplexes und spannendes Feld ist und dass die Bedeutung eben enorm ist im Kampf gegen den Klimawandel und dass auch das IGH-Gutachten aus dem letzten Juli da nochmal etwas Schwung in die Debatte reinbringen kann. Ja, vielen Dank, Herr Oberkamp, dass Sie uns als Klimarechtsexperte geholfen haben, dieses Thema ein bisschen besser zu verstehen und einordnen zu können.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Einladung.
Das war Philipp Oberkamp, Habilitant an der Universität des Saarlandes. Ja, und dir, Liv, auch ein großes Dankeschön, dass du das hier heute mit mir moderiert hast.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, mal wieder hier zu sein.
Ich habe es vorhin schon gesagt, du bist jetzt Anwältin. Was ist dir denn aus deiner Wahlstation in unserer ARD-Rechtsredaktion hier in Erinnerung geblieben?
Ja, in der Wahlstation war es natürlich besonders cool, die großen Verhandlungen und Urteilsverkündungen hier am Bundesverfassungsgericht oder am Bundesgerichtshof hautnah mitzuerleben. Aber ich erinnere mich auch sehr gern an die vielen kleinen Radiobeiträge, die ich produzieren durfte und was ich da gelernt habe, also rechtlich komplexe Themen in ganz einfacher und verständlicher Sprache darzustellen.
Und wenn ihr das spannend findet und ihr seid selbst gerade im Referendariat oder im Studium und denkt, boah, irgendwie so ein Praktikum oder meine Wahlstation in der ARD-Rechtsredaktion, darauf hätte ich auch echt Lust, dann bewerbt euch doch bei uns. Wir haben hier regelmäßig Referendarinnen, Referendare oder Praktikantinnen, Praktikanten bei uns in der Redaktion. Schickt uns eure Unterlagen gerne mit ordentlich Vorlauf an justizreporterinnen@swr.de. Das ist auch die Adresse, an die ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge schicken könnt. Wir hoffen natürlich, dass euch diese Folge zum Thema der Klimawandel vor den Gerichten, Chance oder Verzweiflung gefallen hat. Dir, Liv, vielen Dank, dass du hier bei mir warst.
Sehr gerne.
Und ich sage danke fürs Zuhören und bis dahin.
Ich sitze in Tarifa am Strand und schaue nochmal auf dieses Meer raus.
Das bin ich, Simon Plentinger, letzten Sommer.
Was mir am meisten in Erinnerung bleibt, ist einfach diese Tiere, wie sie wirklich, also der krasseste Moment, wo dieser Orca einfach so nah rankommt, dass ich meinen Arm ausstrecken könnte und ihm über den Rücken streicheln.
Die Orcas vor der spanischen Küste zu erleben, war unglaublich. Aber was sie da für eine Show abziehen, ist unheimlich.
Ist das otra herida o es algo? Sí. Dale, Paco, Fotos.
Ich muss ja sagen, mir wird es da teilweise schon ein bisschen anders gerade, wenn die immer so ganz nah kommen und so halb unserem Boot durchtauchen.
Vor der Küste von Marokko ist es erneut zu Attacken von Orcas auf Boote gekommen.
Unter uns, der ist unter uns.
Ja, ja.
Da, überall. Da, Alter, ist der riesig.
Zu Vorfällen wie diesem kam es allein bis Mitte Juli schon 117 Mal. Die Menschen an Bord sind den Orcas, die mit über 50 Stundenkilometern durchs Wasser jagen können, hilflos ausgeliefert.
Seit Jahren greifen Orcas vor der Küste Spaniens Segelboote an. Ganz gezielt. YouTube ist voll davon. Und es hört nicht auf.
Das ganze Schiff zittert, als ob du gerade halt irgendwo gegengefahren wärst oder auf Grund gelaufen wärst. Dann wussten wir, okay, wir haben auch noch irgendwo Wassereinbruch.
Das ist Clara Weimer. Auch sie hat es erwischt, 2023. Wir haben sie besucht, weil wir rausfinden wollen, was hinter diesen Attacken steckt.
Wale faszinieren mich schon lange, speziell die Orcas. Killerwale.
Wir haben mit anderen Seglern gesprochen, wie gefährlich sie die Orcas erlebt haben und mit Fischern.
Ich war mit Wissenschaftlern auf Orcasuche.
Están las Orcas allí. Orcas.
Und ich war mit einer Orca-Patrouille unterwegs, die Sarah Connor möglich gemacht hat.
Und jetzt haben wir gerade Nachricht bekommen, dass die Orcas hier vor der Küste sind. Und jetzt fahren wir dahin.
Auf der Suche nach genau den Tieren, die da immer wieder auffällig werden.
Was wollen die Orcas, wenn sie einfach so auf dem offenen Meer Segelboote zerstören?
Man merkt es einfach ganz eindrücklich, dass da keine Aggression und auch keine Gefahr drin liegt.
Also keine Killer.
Aber wer ist dann Täter? Und wer Opfer?
Ich bin Anne Luckmann, Host von Wild Crimes. Unsere dritte Staffel, Rache der Orcas, gibt's ab dem 13. Januar in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Am besten ihr abonniert Wild Crimes, dann verpasst ihr nichts.